Operation Verschwindibus, dritter Teil. Aleko konnte auch nachtragend sein, wenn er wollte. Erst einen Tag, bevor man sich für den vakanten Präsidentenposten zur Wahl aufstellen lassen konnte, und zwei Tage vor der Wahl, auf den Kondoren hatten sie kurze Vorlaufzeiten, fiel ihm auf, dass es bis dato nur einen Kandidaten gab, und zwar niemand anderen als den verdammten ziegenliebenden Dorfältesten. »Ich weigere mich, die Macht an den zu übergeben«, sagte Aleko zu seinem Freund Günther. »Das brauchst du vielleicht gar nicht, wenn es so läuft, wie ich will«, sagte der Freund. Für Aleko war es selbstverständlich gewesen, dass Günther mitkäme, wenn sie sich alle verdünnisierten. Schweren Herzens nahm er die Nachricht seines Seelenbruders auf, dass er dableiben wollte. Er musste ja an Frau und Kind denken. Klar konnte er die beiden auch mitnehmen, aber wohl kaum Angelikas geliebtes Pony Pocahontas. Das würde ihr das Herz brechen. »Du wirst mir fehlen, lieber Bruder. Aber was hast du denn sonst vor?« Also, Günther hatte sich gedacht, dass der neue Präsident, wer auch immer es war, bestimmt seinen eigenen Polizeichef ernennen würde. Dann müsste Günther die Uniform abgeben und mit dem Gedanken mochte er sich so gar nicht anfreunden. Die praktischste Lösung wäre, er wurde selbst Präsident. Dann konnte er sich nebenher zum Polizeichef ernennen und seine Uniform behalten, gerne mit jeder Menge Orden dran. Aleko strahlte. Was für eine glänzende Idee. Wie es der Zufall wollte, war der Wahlleiter und Vorsitzende der Wahlkommission glücklicherweise ein Onkel von Alekos verstorbener Frau. Die hatte ihrem Mann in den Ohren gelegen, dem Alten eine gut bezahlte Stelle zu verschaffen, wo er keinen Finger rühren musste, da er nicht nur alt und faul, sondern auch, offen gesagt, ein bisschen beschränkt war. Da stellte die Wahlkommission die perfekte Lösung dar. Aleko hatte ja nicht vor, irgendwelche Wahlen zu veranstalten. Doch jetzt bekam der Alte gut zu tun. Der Präsident wies ihn an, 40% auf die Stimmen, die Günther tatsächlich bekam, draufzuschlagen. Vielleicht etwas großzügig, aber sicher war sicher. Nachdem der Dorfälteste vorsorglich ausgeschaltet worden war, gab es nur noch einen, den Aleko auf dem Kieker hatte. Johanns Halbbruder. Frederik war derjenige, der Johann während ihrer gesamten Kindheit und Jugend schikaniert hatte. Der Alekos Sohn um Millionen gebracht und dessen internationale Karriere vernichtet hatte. Und nicht zuletzt der, der Aleko zum Rücktritt und Verlassen des Landes gezwungen hatte. Er rief den Hongkong-Chinesen in Miami an, den Mann mit den zwielichtigen Kontakten auf der ganzen Welt, und bekam die Antwort, die er sich wünschte. Der Hongkong-Chinese hatte mindestens 3 loyale Handlanger in Rom, alle gleichermaßen scharf darauf, sich 1 oder 2000er Scheinchen zu verdienen. Aleko suchte sich einen von ihnen aus, ließ sowohl Kreditkarten als auch Ausweisdokumente auf den Namen Frederik Löwenhult drucken und kümmerte sich darum, dass die Dokumente in der italienischen Hauptstadt in die richtigen Hände gerieten. An seiner Seite hatte er den bestochenen Hubschrauberpiloten in Mombasa und eine internationale Kurierfirma, die von dort bis Rom tätig war. Von der Idee bis zur Empfangsbestätigung vergingen nicht mehr als 19 Stunden und 36 Minuten. So kam es, dass ein roter Ferrari, frisch von Frederik Löwenhult gekauft und auf ihn registriert, auf einem Fußgängerüberweg an der Ecke Via Clitunno und Via Sergio abgestellt wurde, einen Steinwurf von der schwedischen Botschaft in Rom entfernt. Für das Manöver musste Aleko tief in die Tasche greifen, aber es war ein gutes Gefühl.